Riders Ready. Der Oldschool BMX Podcast. Folge 2.
So, da sind wir. Letztes Mal waren wir noch in den heiligen Hallen von Sigis Bar mit Mauritz und jetzt sind wir in den heiligen Hallen in Karlsruhe. Und ich glaube, die meisten Leute wissen dann auch, wo wir gelandet sind, beim Rainer Schadowski. Hallo!
Hi!
Und mit dabei haben wir noch den Ivi.
Hi, Jungs, alles gut?
Gute den Chico.
Ivi. Gute.
Und zu guter Letzt Langhaarsche Bombeleger Detlef.
Servus, Gute.
Gute.
Und wir würden einfach mal anfangen, weil ich schon im... Wir hatten so ein kleines Vorgespräch. Und da wurde schon einiges erzählt und ich glaube, der Podcast wird länger werden als der letzte. Und deswegen fangen wir jetzt auch direkt an. Wir freuen uns, dass wir hier sind.
Gerne.
Ja, im geilen BMX-Museum. Ja,
ist mir eine Ehre, dass ihr da seid.
Und legen da auch ganz schnell los jetzt. Sag mal, Frage bei allen. Wie bist du zum BMX gekommen?
Wie bin ich zu BMX gekommen? Als... Achtjähriger fand ich Motocross immer geil. Motocross. Den Zweitakter. Mit meinem Vater war ich ab und zu auf Motocross-Rennen. Das war immer eine unerreichbare Welt. Und mein Vater hat einen Bekannten gehabt, Albert Pfuhl, Gott hab ihn selig. Der ist in den 60ern und 70ern weltweit Rallye gefahren. Auf Mercedes. Erster AMG-Kunde.
Yes.
Der hat gesagt, der Rainer, der könnte doch Kart fahren. Hier bei uns, da wo ich wohne, in Nordhessen, im Odenwald, da ist ein guter Karthersteller. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, Kart, ja, auch cool. Ja, das überlegen wir mal. Dann haben wir das nochmal verschoben und ich wollte aber immer Motocross fahren. Also musste mein Kinderfahrrad herhalten als Motocross-Motorradersatz. Das heißt, Klingel weg, Schutzbleche ab, alles, was Gewicht war, musste weg. Dann musste ein Motocross-Numberplate dran, aus Sperrholz, selbst mit der Laubsäge ausgesägt, weiß angemalt. Und Startnummer 17 mit schwarzer Farbe.
Warum 17?
Weiß ich nicht. Fand ich immer eine coole Nummer.
Gut.
Einfach so. Und dann habe ich damals schon gesehen, die Motocross-Motorräder, die haben vorne an der Querstrebe, an dem Crossbar immer so ein Polster. Also habe ich meinen Lenker mit Schaumstoff entwickelt und darüber rotes Klebeband. Das war da schon mein Motocross-Pad am Lenker.
Sehr schön.
Und mit dem Rad bin ich dann von 78 bis... Anfang 81 Fahrrad-Motocross gefahren.
Das
fand ich geil.
Wie viel wart ihr ungefähr?
Einer.
Einer?
Wir waren einer.
Wow.
Ab und zu war man noch... Ab und zu war man noch einer dabei.
Gegen die Zeit.
Ja, ja. Ab und zu war man noch einer dabei, der Frank Sokol. Der hatte damals ein altes Bonanza-Fahrrad. Da habe ich ihm auch geholfen, das runterzustrippen. Und das war dann auch so ein bisschen wie so ein... wie die ersten BMX-Räder. Aber er hat dann schnell die Lust dran verloren. Ja, ich bin dann meistens alleine gefahren. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
The one and only.
Und dann 1980 kam mein Schulkollege Peter Koch an mit einem Bravo-Heft. Ja, und da war ein Artikel drüber über, Achtung, ich sag's jetzt, Bicycle Motocross. Und das war für mich dann, tada! Das war die Erleuchtung.
Neue Sport
BMX.
Aus Amerika.
Leck mich am Arsch. BMX. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn es das bei uns zu kaufen gibt, bin ich verdammt nochmal der Erste, der so ein Rad hat. Und so war es dann auch. Aber leider war es nur ein BMX 2000 vom Hertie. Aber stand ja BMX drauf. Jo. Also war es auch ein BMX-Rad. Gut, das hat nur ein halbes Jahr gehalten. Ist dann komplett in sich zusammengefallen. War alles kaputt. Aber so bin ich zu BMX gekommen.
Cool.
Ja.
Und du sagst ja, das war ein BMX 2000. Was war dein erstes, wo du gesagt hast, geil, das ist mein erstes geiles BMX?
Mein erstes richtiges BMX-Rad? war mein Diamondback 2, Baujahr 1981, gekauft im November 81 bei Hajos in Frankfurt.
Okay.
Und das Rad habe ich heute noch. Das ging durch mehrere Hände, war aber immer hier in der Gegend unterwegs. Also man wusste auch, wer das gerade hatte. Und dann kam irgendwann unser Nachbar, der, wie heißt er, Mirko, und sagte zu meinem Vater, ich habe hier noch das Rad vom Rainer in der Garage. Wollt ihr das vielleicht wieder haben? Das Rad war natürlich vom Zustand her mittlerweile beschissen, total runtergerockt. Also war alles kaputt, aber mein Vater, Und dann ruft er mich an, Rainer, ich habe dein altes Rad wieder. Ja!
Kannst du dich noch an den Preis erinnern, was
ja,
du damals
bezahlt? 839 Mark hat es gekostet.
Stolzer Preis.
Stolzer Preis.
Überleg
das war
mal.
Damals ein Haufen Holz.
Ja.
Ein Drittel hat meine Oma bezahlt, ein Drittel mein Vater und ein Drittel ich von meinem Geld von Zeitung austragen, Wochenblatt, jeden Mittwoch, 750 Stück. Und, aber das Rad habe ich jetzt restauriert, steht hier noch im Museum.
Wow.
Ja.
Sieht 1A aus.
Ja, tolles Bike, finde ich heute noch mega geiles Rad. Ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht warum, aber so ein stylisches Rad kriegen die Hersteller heute irgendwie nicht mehr so zustande. Keine Ahnung wieso.
Und das hast du dir selbst zusammengespart?
Ja.
Ja, ich glaube, wir haben eins gemeinsam. Wir haben beide angefangen mit solchen Rädern.
Ich habe mit null angefangen.
Mit also null?
Mit null.
Zeitungsaustragen.
Ja, genau. Ja, aber das Gute ist, Ivi, dadurch hat man natürlich auch den Wert des Geldes zu schätzen gelernt.
Auf jeden.
Ja. Das hat mir mein Vater auch beigebracht. Er hat mir im Prinzip nichts geschenkt, aber er hat mir gezeigt, er hat mir den Weg gezeigt, wie ich mir das Geld verdienen kann. Durch Arbeit, die auch oft unbequem ist und hart und anstrengend und man hat Kopfschmerzen. Später hat man sich auch mal die Knöchel wundgeschlagen oder der Arm hat wehgetan, aber ja, du hast dann halt den Lohn dafür erhalten. So habe ich es gelernt.
Ein Stück wahrscheinlich sein Traum zu verwirklichen.
Ja, klar.
Seine Ziele zu sehen, dass
richtig.
Der Traum dann irgendwann wieder verwirklicht wird.
Detlef, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat mir eigentlich auch eine Lebensgrundlage beigebracht. Ziele, also erstmal einen Traum haben, dann versuchen, den Traum zu verwirklichen, Ziel setzen, Ziel erreichen und dann die Latte höher legen. Das gilt fürs ganze Leben.
Jawohl.
Beim BMX hat man das gelernt. Und da bin ich heute noch dankbar für.
Das sagtest du ja auch gerade heraus, dass du die Motocross-Jungs gesehen hast damals.
Ja, ja.
Mit ihren Zweitaktern.
Genau.
Und dass du dann eigentlich dein Kinderfahrrad umgebaut hast.
So ist es.
Zu einem Motocross-Fahrrad.
Gleiches Prinzip.
Gleiches Prinzip. Ja. Und da mal eine Frage jetzt nochmal dazu. Mhm. Du musst ja irgendwo dann auch angefangen haben zu fahren. Also du wolltest ja Motocross fahren. Das
genau.
Fährt man ja nicht auf der Straße,
richtig.
Sondern entweder im Wald oder
genau.
Auf den ersten Hügel und so weiter.
Ja.
Wie war das mit seinem ersten Hügel, wo du gekommen hast?
Gut, gute Frage. Das weiß ich auch noch ganz genau. Also in den 70ern, wo wir in der Nähe vom Fluss Rhein gewohnt hatten, weil mein Vater dort angestellt war bei einer großen Papierfabrik. Das war das Kinderparadies für uns damals, die wir aufgewachsen sind. Da gab es in der Nähe vom Altrheinarm gab's so einen Fischerweg, so einen Rallyeweg. Ja?
Genau.
Und der war total cool.
Meinst du Rallye-Autorallye?
Nee, Fahrrad.
Ja,
das war ein ganz schmaler Weg, der war vielleicht 60, 70 Zentimeter breit.
Ah, okay.
Und der hat aber viele Turns gehabt, ein paar so Löcher, ein paar Hügel, wo du auch springen konntest. Und als Kinder hatten wir dann immer den Anspruch, das möglichst schnell durchzufahren, mit möglichst coolen Stunts. Das war die erste Strecke, wo ich mich erinnern kann. Und dann, wo ich Motocross fahren wollte, habe ich gesehen, Daytona Supercross, habe ich damals einen Bericht gelesen. Triple, Wahnsinn, sowas baue ich für mein Fahrrad. Also habe ich eine Schaufel geschnappt und dann in der Nähe vom Rhein auf dem ehemaligen Holz Lagergelände. Da war so ein Hügel, da sind wir im Winter Schlitten gefahren. Das war dann der Starthügel. Dann habe ich unten ein Triple hingebaut.
Der erste Jump.
Genau, der erste Jump. Aber den Triple, den musstest du springen, den konntest du nicht fahren.
Den musstest du springen?
Ja, das war dann, ja, das
also
war
musstest dann, du quasi schon sprinten damals
die
üben.
Die Challenge war, das Ding zu springen oder zu sterben. Ich habe mich dann für Springen entschieden. Und dann, damit hat es angefangen. Dann habe ich noch eine Steilkurve gebaut, so eine kleine, eher so ein Anlieger. Und dann hat mein Vater das wieder gesehen und hat gesagt, ah, cool. Ja, der baut sich eine Motocrossbahn. Mhm. Rainer, wie wäre das, wenn wir den Baggerfahrer von der Fabrik mal fragen, ob der einen Nachmittag Zeit hätte? Ah ja, cool, das wäre super, weil da hinten ist ja genug Erde. Ja, wenn der das kann. Dann kam der dann am übernächsten Tag mit seinem Zettelmeier Frontladerbagger mit 5 Meter breiter Schaufel an und sagt, Servus, ja, sollen wir hier was bauen? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar, jetzt mal den Erdhügel da und da und da. Und dann hat er das schon so vorgeformt. Und die restliche Arbeit habe ich dann mit der Schaufel gemacht. Und am Ende kam eine BMX-Strecke dabei raus.
Wow.
Das war 81.
Nicht schlecht.
Das war dann echt eine coole Bahn.
Hast du damals die Bahn noch gezeichnet?
Ja, ja.
Gezeichnet, so wie in Amerika damals haben sie auch diese Zeichnung gemacht von deiner Vorstellung, wie die Bahn aussehen sollte.
Weil der Starthügel, der war ja sozusagen schon da. Der war für damalige Verhältnisse, war der ziemlich hoch. Der war 5 Meter hoch. Ja.
Und, was steht jetzt auf der Bahn?
Nix. Der Starthügel steht noch und Skata ist
eingewachsen. Haus drauf.
Nee. Erzähle ich gleich noch. Jedenfalls, das war dann eine vollwertige BMX-Strecke und die habe ich dann im Laufe der nächsten paar Jahre immer noch verfeinert, verbessert und auch schwieriger gemacht. Und die BMXer, die dann auch später da waren zum Fahren, auch von außerhalb, die haben dann alle gesagt, boah, Rainer, das ist eine super Bahn zum Trainieren. Klar, zum Rennfahren war sie zu schmal. Aber ich behaupte, wer diese Strecke, wer das alles gut fahren konnte, der konnte auf jeder BMX-Strecke in der ganzen Welt mithalten, damals.
Okay, so das heißt, du hast deine erste Strecke selber gemacht, den bevor ersten, du absolut. Überhaupt... irgendein Rennen gefahren bist.
Den so ist es. Dribble sogar. Dribble ist schon eine Hausnummer wie ein Double.
Ja, die Rennen bin ich dann erst ein Jahr später gefahren.
Okay.
Ja, das wollte ich gerade fragen, wie bist du dann so zu deinem ersten Rennen überhaupt gekommen?
Damals gab es das Tour Fahrradmagazin, das kennt der Ivi auch noch. Die hatten dann damals gnädigerweise immer 2 Seiten BMX. Und dann habe ich gelesen, Bremen Wegesack, Eckehard Teichreber, Markstadt, Wolfgang Renner, die haben Bahnen da, boah, super. Dann habe ich meinem Vater gesagt, hier, Paps, am 24. April 82 ist in Wegesack BMX-Rennen. Ja, wollen wir da hinfahren? Antwort, okay. Also sind wir am 23. April zu meiner Oma gefahren in Nordrhein-Westfalen, haben übernachtet und sind am nächsten Tag früh nach Bremen-Wegesack gefahren und ich bin das erste BMX-Rennen gefahren. 82,
genau. Und wie lief's?
Da ganz war, okay. Ich war Vierter, glaube ich.
Centurion Cup.
Dritter oder Vierter? Nee, Vierter war ich.
Kam später. Dieser große Cup, war das nicht 82 oder 83?
Centurion Super Cup.
Dieser Centurion Super Cup. War der erste auch da?
Zum Centurion Super Cup erzähle ich gleich noch was.
Konnte halt die Ehre, den mitzunehmen.
Ja, ja. Okay. Jedenfalls, das war das erste BMX-Rennen. Ich weiß, es gab 81 schon ein paar Rennen, aber die waren nicht so richtig organisiert. Da war auch keine Helmpflicht und jeder durfte auch mit Klapprädern mitfahren. Und ich glaube aber, dass 82 waren so die ersten BMX-Rennen in Deutschland, wie wir sie halt kennengelernt haben. So war das. Da gab es dann auch schon sogar Punkte.
Ja.
Ja. Ja. Und 81 war das noch nicht.
Nee, 81. Ja. 82 hat dieses Battle angefangen.
Genau. Ja. Und Ivi, weil du gerade eben gesagt hast, Centurion Super Cup. Mhm. Ich meine, den Centurion Super Cup gab es erst ab 84, bin aber nicht 100% sicher. Nein.
82, 83.
Auch schon?
Okay. Ja. Der erste war in Wegesack. Da sind wir noch mit den alten Van von Hajos hingefahren. Okay. Und du hast auf deiner Seite hast du sogar ein Foto.
Ah, okay.
Von diesen Rennen. Ja.
Gut, cool. Jedenfalls zum Centurion Super Cup wollte ich noch was sagen. Was viele nicht wissen, den Centurion Super Cup gab es in den 70ern auch in den USA schon. Das wissen die meisten gar nicht.
Oh, das war sehr früh.
Mit diesem riesen Pokal.
Weil Weil Centurion war damals schon ein großer Fahrradhersteller, haben sehr früh Wind gekriegt von BMX. Und Centurion in den USA gab es auch über Western States Imports. Und Western State Imports war der Importeur für Centurion. Und die haben dann aber Mitte, Ende der 70er schon eine eigene Marke eingeführt für Centurion namens Diamondback.
Ah, okay.
Ah, cool, genau. Das war 82, genau. Und das Diamondback lief so gut, dass das dann Centurion in den USA eigentlich abgelöst hat.
Ah, okay.
Aber den Centurion Supercup gab es später bei uns dann noch, bis Mitte 80er.
Und ab wann ging Rainers Bike Shop los?
Rainers Bike Shop ging los 82, ein Jahr lang ohne Gewerbeanmeldung. Und dann war das so viel, dass meine Eltern sich entschieden haben, zum 1. Mai 83 das Nebengewerbe anzumelden. Und ab dann gab es Rainers Bike Shop offiziell.
Okay, aber wie seid
ihr auf die Mehrwertsteuer.
wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Shop zu machen?
Gute Frage. Das war so, wo ich angefangen hatte, Rennen zu fahren, 82, habe ich immer sehr darauf geachtet, dass mein Material gut war und nicht mittelmäßig, sondern gut, dass die Voraussetzungen gut waren, um auch wettbewerbsmäßig mithalten zu können. Das heißt, abgefahrene Reifen habe ich dann verkauft, meistens an Kids, die dann auch auf den Trichter gekommen sind mit BMX, auf der Strecke in Maxau mitgefahren sind. Die haben sich dann um gebrauchte Teile geschlagen. Dann waren die gebrauchten Teile schneller weg, als ich gebrauchte Teile wieder hergeben konnte. Und dann haben wir angefangen, neue Teile zu verkaufen. Die kamen entweder von Hajos, von Renner aus Markstadt oder von Schauf oder aus Wegesack von Eckehard Teichreber. Genau. So fing das an mit Rainers Bike Shop.
Okay.
Und super. Rainers Bike Shop heißt es deswegen, weil 82, wo wir noch in Maxau gewohnt hatten, in der Fabrikwohnung, hatte ich im Keller sozusagen die kleine Fahrradwerkstatt mit den gebrauchten Teilen. Und die Amerikaner, die dann hier, die amerikanischen Kinder, deren Eltern hier stationiert waren in Karlsruhe, die haben dann immer gesagt, ah, let's go to Rainers. Let's go to Rainers Bike Shop. He's got some good parts, you know. I got $20 burning in my pocket. Let's go to Rainers Bike Shop. Und die haben dann irgendwie, dann habe ich das so übernommen, dann war das halt Rainers Bike Shop.
Okay, cool. Genau. Und angefangen bei dir, so professioneller zu werden, war dann mit Skyway?
Ah ja, genau, richtig, ja. Also Skyway war tatsächlich mein erster Sponsor. Hm. Genau. Das war so.
Wie hast du die Connection aufgebaut zu Skyway? Mhm.
Skyway war damals ein Premium-BMX-Hersteller, sind sie ja eigentlich heute noch. Hm. Und ich habe immer die Tough Wheels gerne gehabt. Und dann habe ich.
Obwohl sie viel zu schwer waren.
Ja, scheißegal. Die waren aber trotzdem, waren zu schwer, aber egal. Das war erst hinterher ausschlaggebend. Und dann habe ich tatsächlich mal an Skyway, an Ken, wie hieß er nochmal, fällt mir gleich wieder ein, habe ich geschrieben per Post, ja, ich bin's bloß, der Rainer, bla bla bla, und ich fahre BMX-Rennen, bla bla bla, so und so, und ich wollte fragen, ob eine Co-Sponsorschaft oder Sponsorschaft über Skyway möglich ist. Und dann haben die tatsächlich geantwortet, ja, Rainer, das ist möglich. Toll, dass du fragst. Wir würden dich sponsoren, allerdings nicht mit Geld, sondern nur mit Equipment. Und dann habe ich gesagt, ja, toll, freut mich, nehme ich. Und zu der Zeit gab es dann auch mittlerweile einen Importeur für Skyway, Firma Renner in Markstadt. Und dann war Skyway tatsächlich mein erster Sponsor. Dann habe ich Rahmen, Gabel, Tough Wheels, Hose, Jersey, Helm, T-Shirts, später nochmal einen Rahmen, nochmal eine Gabel und nochmal Skyway Tough Wheels. Also ich konnte drei Räder zusammenbauen und Teile auch noch. Und das war dann cool, hat gut funktioniert. Hat Spaß gemacht.
Hast du damals schon einen 24er bekommen? Oder wann hast du angefangen mit 24er?
Skyway hat keinen 24 Zoll Cruiser selber gehabt. Ich bin aber tatsächlich 1983 in Köln das erste Cruiser-Rennen mitgefahren auf einem Redline PL24.
Oh, genau. Schön für mich.
Ja. Aber im Skyway-Outfit?
Im Skyway-Outfit. Okay. Aber mit Tough Wheels.
Okay.
Und die 24 Zoll Tough Wheels, das weiß ja jeder, die sind so abartig sackschwer.
Und du bist ja ziemlich berühmt geworden mit 24er. Da hast du dir ein Stammbein auch gemacht.
Ja, guck das mal, hat sich halt so Klasse. Ergeben. Hat sich so ergeben.
Genau. Ja, weil der Ivi, da war ja faul. Da konnte ja nicht beide.
Ich war zu klein. Ich musste zu das klein, auch oh. testen. Ja. Ich war einfach zu klein für das Riesenrad.
Bist du denn mal Cruiser-Rennen gefahren?
Ja, bin
echt?
Ich auch.
Das wusste
aber
ich
nur
nicht
eins,
mehr.
Ein ja? weißes.
Und da ich warst du einmal ein Rennen gefahren? Oder
ein Cruiser-Rennen.
Wo denn?
Ja.
Wo denn?
Das war in Rödermark.
Ah.
Ja. Und da habe ich mich entschieden, nein, ich komme mit diesen.
War das nichts für dich?
Nein, okay. Nein.
Ich bin immer mit beiden Rädern gut zurechtgekommen. Ich hatte auch das 24-Zoll-Bike immer vom Setup exakt genauso wie das 20-Zoll. Also die Lenkerhöhe exakt genauso, der Lenkerwinkel genauso, die Sattelhöhe genauso, gleiche Kurbellänge und auch das, ja, wie soll ich sagen, von der Geometrie waren die Bikes eigentlich ähnlich. Da war der Switch war dann leicht zu machen. Das hat immer Spaß gemacht. Aber trainiert habe ich immer nur mit einem 20 Zoll.
Und warum bist du beide Klassen gefahren?
Ich bin immer beide Klassen gefahren, weil man dann eigentlich die zweifache Chance hatte, was zu reißen.
Mhm.
Und wenn es ging, bin ich auch gerne mit dem 20 Zoll Expert, Open Class und Trophy Dash gefahren und noch Cruiser. Dann konnte man in vier Klassen starten an einem Tag.
Das heißt, die Kollision war damals schon da?
Ja. Hat sich halt so ergeben dann, ja. Weil als BMXer damals, wir wollten uns doch alle verbessern. Natürlich. Niemand wollte sich verschlechtern. Wir wollten uns alle verbessern. Wir haben immer nach oben geguckt, hier, wo kann ich mich, was kann ich noch machen? Und für mich war das dann gut, in beiden Klassen starten zu können, konnte ich doppelt so viel Rennen fahren. Es war für mich eine Möglichkeit, mich zu verbessern.
Wie du gesagt hast vorhin, follow your dreams.
Ja, natürlich.
Mein Dream war mal, einmal Weltmeister zu werden. Habe ich nie erreicht.
Ja, aber dafür warst du Europameister.
Ja, aber du weißt, du hast ein Ziel.
Ja, mag schon sein.
Ja. Wie du gesagt hast, du setzt dir ein Ziel und tust alles dafür.
Und weil du gerade sagst, so nach oben schaust, ging es da jetzt nur dann eher um Titel oder ging es auch um Personen, die halt etwas älter waren und besser waren oder auch gleichaltrig und besser waren? Um die dann eigentlich sich gegen die zu battlen oder eher um dann Titel einzufahren?
Das habe ich damals aus der Perspektive nicht so gesehen. Natürlich gab es, Ivi, es gab die amerikanischen Pros, die auch immer die Coverage hatten in den BMX-Zeitschriften.
Wir standen schon ein bisschen unter Druck.
Die waren toll. Für die war das dann schon eher ein Business, habe ich vorhin schon gesagt. Und für uns war das so, wir waren ja semi-professionell, würde ich mal sagen.
Eher die Underdogs.
Underdogs ist jetzt ein bisschen zu stark, aber wir waren so die Up-and-Comer.
Okay.
Ja. Und also, wo wir Superklasse gefahren sind, Ivi, das waren schon harte Rennen. Das waren harte Rennen, da hat man sich nichts geschenkt. Auch besonders auf europäischem Level, da konnten wir alle, das weiß ich mit Sicherheit, mit allen anderen Pros mithalten, hundertprozentig.
Ja. Weißt du noch von Rödermark, die Amerikaner da?
Ja, klar.
Das
war
doch
cool.
Schön, wenn
das
du mal,
toll.
Wie du vor Mike Merinda warst.
Ja, das war toll, war ein tolles Rennen.
Der Tobi Henderson neben dir,
ja. Ich glaube, das war
vom Brackens vorne, ich habe gedacht, wow.
Ich glaube, das war damals auch
cool. Da hast du die
Power
gesehen, dass wir mithalten hätten können.
Ja, natürlich. Ich glaube, das war damals auch für die Zuschauer interessant, dass man so das Feld mal so ein bisschen gemischt hat, wo nicht nur die einheimischen Fahrer, die man sonst immer gesehen hat, gefahren sind, sondern auch ein paar aus Übersee. Ich glaube, dass das cool war.
Und Rödermark, dieser weiche Sand, da hast du einfach Oberschenkel gebraucht.
Absolut.
Ja, wir hatten ja weiche Strecken, wo die Amis eigentlich schon damals professionelle, harte Strecken hatten.
Ja,
hatten
wir
Sand.
Ja, genau.
Nonstop in der Sandkasten sind wir gefahren. Damals
aber wir waren auch in Leverkusen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt.
Leverkusen, ja.
Da sind auch ein paar Pros mitgefahren.
Mhm.
Das weiß ich noch. Ja, genau. Das war 84 oder 85 war das?
84.
84, okay. Ja, genau.
So, und jetzt aber von Skyway bist du dann gewechselt zu Patterson.
Ja, genau.
Skyway. Wie kam das zustande?
Sag ich dir gleich. Also Skyway war ein cooler Sponsor. Das ging ein Jahr lang. Und dann habe ich also selber auch tatsächlich gemerkt, scheiße, Rainer, wenn du weiter mithalten willst in den oberen Klassen, dann musst du jetzt, dann kannst du jetzt nicht mehr die schweren Tough Wheels fahren. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Und ich glaube, Ende 1983 hatten mein Vater und ich gute Kontakte aufgebaut zu Patterson Racing. Vance Patterson war damals der Patriarch, heute noch. Cooler Typ. Der hat damals ein tolles Team aufgebaut in den USA mit seinen beiden Söhnen. Mit Richie Anderson, John Cruise und später waren noch ein paar andere Fahrer dabei. Und das war eigentlich damals zu der Zeit das Team to beat. Hm. Die waren überall vorne dabei. Wenn man heute guckt, die ganzen Oldschool-Bilder, da ist immer irgendwo ein Patterson-Fahrer. Immer. Egal was, immer ein Patterson. Und meistens steht Vance Patterson im Hintergrund hinter so einem Berm und guckt zu.
Und immer der Motocross-Style.
Genau. Immer der Motocross-Style.
Genau. Ja, Patterson und Dimebag, ne? Hat man immer gesehen. Eddie King und
Harry. Ja, genau. Harry Diamondback hat auch ein super Team gehabt. Genau. Richtig. Ja. Und jedenfalls waren wir dann tatsächlich, mein Vater und ich, 83 in Hayward bei San Francisco und haben Kontakt aufgebaut zu Patterson Racing und haben uns so ein bisschen angefreundet. Und damals war dann auch Michael Mühlmann von Sport Import, der Importeur von Patterson, und hat sich dann entschieden, so ein kleines Team zu machen. So ein kleines Mini-Factory-Team. Und das waren eben ab 1984 Jörn Glofke und Rainer Schadowski. Hm. Wir waren dann der Ableger für Deutschland. Ja, und das hat dann gut funktioniert. Und vom Gefühl her würde ich sagen, dass eigentlich so meine BMX-Karriere, ab dann ging das so richtig steil, ab 84. Genau, das war dann irgendwie, da lief es richtig rund. Ja.
Du warst aber ja schon vor 84 in Amerika. Wann warst du das erste Mal
überhaupt? Das erste Mal war ich, genau. Das erste Mal war ich, genau. Das erste Mal in Staaten war ich tatsächlich im Juni 83 mit Gary Doos und drei holländischen BMXern. Und zwar in Nashville, Tennessee, Murray World Cup auf BMX. Das war damals ein Riesenrennen. $25.000 pro Preisbörse.
Wie viel war der Kurs, wenn ich mal, weißt du den noch
von damals? Ja, eine Mark war 3 Mark, ein Dollar war 3,20 Mark.
Überlegt euch das
mal. Weiß ich noch ganz genau. Und jedenfalls, Murray hat damals als Initiative gesagt, jeder Fahrer aus Übersee, der an diesem Rennen teilnimmt, kriegt $500 Startgeld. Nehme ich. Und von dem Geld hat mein Vater dann sozusagen den Flug bezahlt und meinen Aufenthalt. Und im Prinzip war das dann komplett gesponsert von Murray. Aber das war natürlich toll.
Du warst aber allein in Amerika, ohne deinen Vater.
Ich war ohne meinen Vater dort, aber mit den Holländern eben. Ne? Genau. Und das war ein tolles Rennen, mega Erfahrung. Bin damals...
Wie alt warst du da ungefähr?
14.
14.
Genau. Wow. Bin damals 20 Zoll Open Class und Trophy Dash gefahren. Hab nicht viel gerissen, aber die Strecke war toll, war eine mega Erfahrung. Hab erste Kontakte geknüpft zu den amerikanischen Fahrern. Und was ich toll fand, dass man sich dann dort auch, egal wo man her war, BMX war sozusagen der gemeinsame Nenner und der Rest war scheißegal. Ja. Spielt keine Rolle, ob du aus Schlag-mich-Totistan warst oder aus Deutschland oder USA, scheißegal.
Ob groß, klein, dick,
groß, dünn. Klein, ist egal, welche Hautfarbe, Religion. Nee, BMX war der gemeinsame Nenner. Das war für mich auch so eine Lektion fürs Leben.
Das war der heilige Geist.
Und die Pros waren aber nicht so abgehoben, dass sie mit keinem gesprochen
überhaupt
haben?
Überhaupt nicht. Nee. Aber ich hab mit denen nicht groß gesprochen. Man war eigentlich mit sich selbst und dem Rennfahren viel zu sehr beschäftigt. Du musst überlegen, 2500 Fahrer waren dort. Und im Vorstart musstest du eine halbe Stunde vorher anstehen, sonst warst du zu spät. Da hattest du nicht viel Gelegenheit. Aber was cool war, ich habe dort Bob Haro wieder getroffen, mit dem ich ja im Mai 83 in Hockenheim zuvor schon zu tun hatte, weil der ist dann auf meiner Small Ramp und Quarterpipe am Samstag ein bisschen gefahren.
Das war deine Ramp?
Ja, ja.
Wow.
Und da haben wir uns so ein bisschen angefreundet. Und der war dann auch da. Mit dem
kannst du dich
das
noch an das Wetter erinnern?
Wo
du
dich am Samstag war es Wetter gut, am Sonntag war es Wetter scheiße, weil es hat Hunde und Katzen geregnet.
Die komplette Bahn genau. Unter Wasser.
Furchtbar.
So, aber du musst jetzt rüber.
Aber du bist früher nicht in der Race gefahren, sondern auch in der Pipe.
Ja, das hat sich so ergeben. Ne? Man fand das einfach cool. Und ich hab dann gesagt, ja, okay, fürs Handling vom Bike und für die allgemeine Koordination kann es ja nicht nachteilig sein. Und der Ivi wird bestimmt bestätigen, später sind wir diese 8-Meter-Doubles in Frankreich gesprungen. Mhm. Und wenn du dann auch so ein bisschen trickmäßig was drauf hattest, war das immer von Vorteil.
Mhm. Außer in Deutschland, kein Tripsprung, kannst du dich noch erinnern?
Gott, dieses erinnere Gesetz, mich bloß nicht dran.
Wo sie uns das weggenommen haben.
Ja, fuck
wir
you.
Wollten stylen wie die Amerikaner.
Fuck BDR, Arschloch.
Ja. Gott sei Dank sagt das noch jemand. Ja.
Ja.
Der hat unseren Sport so ein bisschen in den Keller gedrückt.
Ja, ja. Es war speziell eine Person, aber den Namen sage ich jetzt nicht.
Nein, ja, aber du weißt, wie es dann so
ein bisschen genau, was Sache ist.
Aber in Frankreich war das dann auch schon, was war das? War das die Europameisterschaft?
Weltmeisterschaft.
War das in Frankreich, genau.
Weltmeisterschaft.
Da seid ihr dann auch gestartet.
Oder ja, klar. Ja, ja.
So, und dann bist du aber zu Sören eingewechselt.
Ja, das war später. Das war dann 86, genau. Weil Patterson Racing gab es dann nicht mehr. Die Brüder sind dann selber nicht mehr gefahren und dann hat Vance gesagt, das war jetzt so eine Phase, 15 Jahre, war schön, aber er hat dann den Stecker gezogen und dann hat auch Sportimport natürlich keine Bikes-Teile mehr importieren können. Und dann hat sich Zero Nine sozusagen angeboten, weil das ja auch immer Co-Sponsor war von Patterson Racing, dann hatte ich da gute Kontakte geknüpft. Ja, und dann war das praktisch der Anschlusssponsor, Zero Nine, genau. Er war auch eine gute Zeit.
Kam Zero Nine erst mit den Klamotten oder haben die schon die Rahmen?
Zero Nine hat eigentlich angefangen mit Klebezahlen, daher stammt auch der Name 0 bis 9, Zero Nine. Dann kamen Numberplates dazu, übrigens auch Motocross.
Ja, Motocross,
ja.
Das wusste ich jetzt nicht.
Und Klamotten auch Motocross, aber das war nicht so ertragreich. Dann haben sie das später fallen gelassen, nur noch auf BMX konzentriert. Und Zero Nine sind ja zwei Brüder, Chapman, Kevin und sein Bruder. Und die haben damals auch eine kleine Firma gehabt, Schneiderei von den Eltern. Haben angefangen, die Klamotten zu machen im Wohnzimmer. Haben die Zahlen ausgeschnitten auf dem Sofa. Und okay. Das wurde dann auch immer mehr, dass es eine große Firma wurde. Und Zero Nine fing dann auch an, später die Rahmen zu bauen. In Übersee zwar, aber war gute Qualität. Nee, stimmt nicht. Hat erst Cyclecraft in Tennessee gebaut. Später in Übersee. Genau, und der Zero Nine Rahmen war auch sehr durchdacht, hat eine gute Länge gehabt, hat für mich ideal gepasst und deswegen bin ich auf dem Rad auch gut gefahren, hat Spaß gemacht. Zero Nine.
Okay.
Genau. Hattest du beide, 20 und 24er?
Ich hatte ein 20 Zoll Zero Nine, zwei Stück, ein verchromtes, ein schwarzes und einen Cruiser hatten die damals noch nicht. Also musste mein alter Patterson Cruiser herhalten, aber mit Zero Nine Aufkleber.
Ja,
aber das dürfte aber niemand sagen.
Nein,
das behalten wir für uns.
Das bleibt
das darf niemand erfahren.
Ja,
bloß niemand erzählen.
Ja, Patterson
reiner Shadow. Ja. Shadow Black.
Black Shadow,
genau. Das erste Mal, alles schwarz.
Ja. Ja.
Und dann bist du aber, hast du wieder gewechselt und warst wieder bei Patterson. Da musstest du die Aufkleber wieder abmachen.
Nee, das war so. Zero Nine war eigentlich mein letzter Sponsor bis 1990. Nee, doch bis 1990. Und dann fing das ja an, wo BMX so bei uns so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so eine Talfahrt erlebt hat. Dann ging das irgendwie bergab. Danke hier nochmal an den BDR.
Ja,
und,
kurz erwähnt.
Den Namen nennen wir wieder nicht?
Nee.
Genau.
Nein. Wer ist das?
Dann ging das auch mit dem Race so ein bisschen runter und ich habe das Gefühl, dass dann auch viele von den alten BMXern aufgehört haben.
Ja, gebe ich hier vollkommen recht.
Ja, gell?
Das war der Grund.
Ja, Viele haben dann mit Mountainbike weitergemacht und so weiter. Für uns mit dem Bikeshop ging es dann irgendwie trotzdem weiter, weil Freestyle war dann angesagt. Race war nicht mehr so viel, obwohl es es noch gab, aber es war halt, dieser Hype war einfach vorbei. Ja, deswegen, Zero Nine war dann mein letzter Sponsor, genau.
Okay.
Ich bin dann aber später nochmal gestartet, tatsächlich in meinem Patterson-Outfit. Aus, ja, ich weiß nicht, aus Retro-Gründen. Da bin ich, glaube ich, tatsächlich, ich weiß nicht, 94 müsste es gewesen sein, 93 oder 94, bin ich in Weiterstadt nochmal Deutsche Meisterschaft mitgefahren, Cruiser, und habe dann auch gewonnen, tatsächlich.
Das heißt, du hast dem BDR noch einen Gefallen getan und hast dir noch eine Lizenz geholt?
Ich hatte lange eine Lizenz. Auch wenn ich nicht keine Rennen gefahren bin, hatte ich trotzdem eine Lizenz, ja.
Okay.
Scheiße auf dem BDR. Fuck 'em.
Okay. Riders Bike Shop hatte aber auch ein Competition Team, habe ich auf der Seite gelesen.
Oh ja. Das war ein gutes Team damals, ja. Und zwar, wir hatten ein Bike Shop Team zusammengesetzt aus einigen Powerlite-Fahrern und einigen Zero-Nine-Fahrern. Genau. Und das war lange Zeit wirklich ein Top-Team. Mein Vater war der Teammanager. Wir waren auch zu der Zeit Powerlite-Importeur. Haben die Teile alle gehabt. Powerlite war auch eine super Marke. Also mega. Die haben auch, sind immer ihrem Credo treu geblieben. Powerlite. Und warte mal, kriege ich die Fahrer noch zusammen alle? Lass mich überlegen. Das war, Moment. Boah. 2 Powerlite-Fahrer und 3 Zero-Nine-Fahrer. Genau, wir waren zu fünft. Ja. Genau.
Und Mädel, oder war die nicht?
Michaela Wenzel war genau. Das Mädchen am Start.
War die damals bei euch schon Full Factory?
Ja.
Wow.
Stefan, ihr Bruder, ist Zero-Nine gefahren. Ich selbst. Und dann hatten wir noch die beiden Powerlite-Fahrer. Moment, Name, Moment, oh Gott. Muss ich nachgucken.
Kriegen wir raus, ja, kriegen auf wir deiner raus. Seite.
Genau.
Ja. Ja, cool. Und seid ihr da auch alle so komplett gefahren wie ein Team oder ist dann jeder irgendwie einzeln irgendwo hingekommen? Und
nee, wir haben uns meistens vor Ort getroffen, beim Rennen, einen Tag vorher. Dann hat man sich so kurz besprochen, ja. Mhm. Es gab damals zum Beispiel auch eine Teamwertung. Da musste man so ein bisschen strategisch vorgehen, wenn man das gewinnen wollte. Und ja, aber am Ende ist ja doch jeder Fahrer für sich gefahren. BMX ist eine Individualsportart. Mhm. Ja. Aber das Gute war, jeder ist ja in seiner eigenen Klasse gefahren. Es waren nie 2 Fahrer, soweit ich das in Erinnerung habe, oder? Ja, es waren keine 2 Fahrer in derselben Klasse, die sich hätten battlen müssen.
Okay.
Genau.
Deswegen hat Hajos nur 4 Stück im Team gehabt, weil 4 kommen weiter.
Ja, die waren am Ende aber alle in derselben Klasse, gell?
Weil falls es das, das gab es einmal, wo wir alle 4 durchgekommen sind.
Cool.
Einmal. Ja. Das gibt's doch nicht. Das ganze Hajos-Team Halbfinale.
Ja.
So, wie soll es enden? Also einer kommt raus, aber das alle 4.
Ja,
das war Hajos sein Ding. Er wollte nicht mehr wie 4 haben. Das war sein Ding.
Okay. Und die andere Hälfte am Startgatter war sicher das AMF-Team.
Das Backup.
Das waren unsere härtesten Gegner damals, gell, Ivi?
Ja, wir haben gut gebettelt, wir hatten Spaß dran,
genau.
Zum Nachhinein, ja.
Ja.
An diesem Tag, war jeder in seiner Welt.
Das stimmt, ja, irgendwie schon, ja.
So, rein von deinen Erfolgen, habe ich ja auch nachgelesen auf der Seite, okay. War ja auch einiges dabei, du bist, was war denn dein größter Erfolg von deiner Seite aus?
Also für mich, mein größter Erfolg, finde ich, war Zweiter bei der WM 1986 in Slough bei London. Da war ich tatsächlich Zweiter in der 24 Zoll Superclass.
Okay.
Ja. Das war cool. Da war ich gut drauf an dem Tag. War reine Glückssache.
Naja. Und du hast.
Und ich war ein paar Mal deutscher Meister, glaube ich.
Genau. In Weiterstadt. zum Beispiel?
In Weiterstadt 84, meine ich, und 93 und einmal noch woanders, aber das weiß ich nicht mehr.
Aber den Eurolauf in Weiderstadt bist du auch gut gefahren.
Ja, bin ich auch gut gefahren, ja.
Da hast du Baste Beber, viel Rundern, hast du sie alle gezeigt, wo wir liegen.
Ja, genau. Das war auch eine super Bahn damals, Weiterstadt, muss man halt auch mal sagen.
Der erste Double. Der erste große Double.
Ja, genau. Also Weiterstadt,
wo du noch antreten musstest.
Genau, Weiterstadt war, finde ich, von den Strecken her erstmal in Deutschland meiner Meinung nach die beste Strecke. Und die konnte sich halt auch international sehen lassen.
Ja. Der erste Speedjump in Weiterstadt.
Genau. Ja, genau.
Da haben die Ausländer auch mit zu tun gehabt, darüber zu kommen.
Ja, das sind einige auf die Fresse.
Und der Triple.
Ja, genau.
Wo der Baste Beber das erste Mal uns gezeigt hat, dass man das Ding wirklich, wenn man antritt, springen kann.
Ich meine, das war Erik Minozzi.
Ich habe es beim Baste Beber das erste Mal gesehen. Ja,
bei Erik Minozzi ist es tatsächlich im Rennen auch immer gesprungen.
Der Ralf Frischl hat es auch probiert. Ist über die ersten zwei und dazwischen reingekommen. Er hat, er hat noch ein bisschen, hat sich verschätzt.
Okay.
Weil er musste ja noch einen Trick drüber machen. Er wollte ja mit Style drüber. Und da habe ich gedacht, wow. Und da hat der Ralf gesagt, oben ganz kurz an der Kuppe die Bremse ziehen, dass du eindivest nach dem zweiten.
Okay.
Na,
gefährlich.
Der Ralf wusste schon, wie es geht.
Damals. Risky Business.
ja.
Ich habe lieber die sichere Route genommen, habe den ersten gespeedjumped und bin
den zweiten,
dritten gesprungen. Gell. Man hätte es wahrscheinlich auch springen können, aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass du nicht schneller warst.
Nee, das hat ja von der ersten Kurve abgehangen.
Ja.
Mit wem du gebettelt hast, dass du erstmal antreten konntest.
Ja, genau. Und wenn du mitten im Park drin warst, konntest du dann Triple eh nicht springen. Ja. Das ging nur, wenn du vorausgefahren bist, Ideallinie in der Kurve und dann schon früh wieder treppeln konntest.
Also Hole Short.
Genau.
Als erster in die Kurve rein, von der Mitte antreten. Ja,
ist schon schwierig.
Ja. Okay, und dann, ich meine, du warst ja bei Murray World Cup.
Ja.
Und ich denke mal, das ist so das Krasseste, was es eigentlich damals gab, oder?
Wahnsinn. Das war der absolute Oberhammer. Das war im Prinzip, kann ich das sagen, vom Gefühl her, waren da doppelt so viele Fahrer wie auf der Weltmeisterschaft im gleichen Jahr, 83, in Slagharen.
Hm.
Doppelt so viele Fahrer. Das muss man sich mal geben. Gell?
Und so das Größte, was es ja hier in Europa gab, war Bercy eigentlich, oder?
Bercy war ja ein Einladungsrennen, ohne Prädikat, ein Schaurennen, kein Punkterennen. Da wurden halt Fahrer eingeladen von überall her. Da konntest du mitfahren und es war toll und es war ein schönes Publikum und in der Halle und wie so ein Stadion eigentlich.
Hm.
Ja, da wurdest du, wie soll ich das sagen?
Aber diese Stimmung,
diese Halle, unerreichbar.
Mega
unerreichbar.
Ja. Und so viel Lärm schon mal da.
So viele Pros an diesem Wochenende.
Ja, ich weiß.
Ja. Und das war mega, Gänsehaut.
Ja, das war der Hammer. Das war das größte Showrennen, was es so gab in der Art, finde ich. Und da warst du, das war, kann man so sagen, Ivi, sag mir, wenn ich nicht richtig liege, aber das war die größte Ehre für einen Fahrer, wenn du dorthin eingeladen wurdest.
Auf jeden Fall.
Gell?
Das darf nicht jeder fahren. Nein, durfte nicht jeder.
Nee, da durften nur ein paar fahren aus jedem Land. Gell? So war das. Und das weiß ich auch noch, kleine Geschichte. Das weiß ich noch, als ich dort zum ersten Mal mit meinem Vater hingefahren bin. Das müsste gewesen sein, November 86.
Kalt wie Sau.
Ja, da waren wir in den Katakomben. Da hatte ich gerade meinen Führerschein und mein erstes Auto. Mein Vater wollte immer, dass ich einen Golf-Diesel kaufe, wo ich einen Führerschein hatte. Dann habe ich gesagt, nee, niemals, da fahre ich lieber noch mit dem Fahrrad. So habe ich es auch gemacht. Aber als ich dann genug gespart hatte durch die BMX-Rennen, habe ich mir tatsächlich mein erstes Auto gekauft, mein Chevrolet El Camino SS, und den habe ich heute noch.
Cool.
Und mit dem sind wir dann nach Paris gefahren.
Auch in Schwarz? War das der Schwarze?
Ja. Mit dem sind wir dann nach Paris gefahren.
Geil.
Hinten den Cruiser und 20 Zoll, vorne sind wir gesessen. Und dann sind wir mit dem Auto in die Katakomben gefahren. War es ewig kalt dort. Ich glaube, draußen hat es fast geschneit. Ja, und dann habe ich mich mit Tommy Brackens unterhalten. Und er hat mir dann gesagt, Rainer, ich habe auch einen El Camino, Baujahr 72. Aber mit dem kann ich nicht auf der Autobahn fahren. Der ist zu kurz übersetzt. Das fand ich lustig, genau. Ja, das war das Rennen in Bercy. War sehr interessant.
Wie lief es da bei euch? in Vesti?
Bei mir lief es gut. Ich konnte Vierter machen.
Ja?
Ja. Ich hatte die Ehre, ins Finale zu kommen.
War das 86 dann, gell?
Ja.
Cool.
85. Mit den Freestylern, mit den Haru-Freestylern.
Ich glaube, ich war tatsächlich 86 das erste Mal dort. Nee, stimmt nicht. 85 war ich auch dort. Patterson Racing, Entschuldigung.
Da war noch der Sprecher, wie hieß der von Oakley?
Dana Duke.
Der hatte Stimmung gemacht. Ja, genau. Mega, der Typ.
Und ich glaube, einer von den Deutschen hat das gewonnen, ne? Skyway-Fahrer habe ich, glaube ich, letztens in der Speed gelesen. Nee. Oder kann das?
Bernd Rückert war in seiner Klasse zwar auch im Finale.
Ja.
Ja. Ich glaub, hat er das nicht gewonnen?
Nein.
Nein?
Ja, Bert Rückert war ja ein rechter Schelm.
Ja.
Der war ja von Skyway gesponsert, aber ist immer mit Speichenrädern gefahren.
Ja.
Stimmt, der Halunke.
Deswegen musst du ja nicht wechseln. Du musst hast ja gleich das ganze Team gewechselt.
War ein Scherz, ja. Nee, das war ein Top-Fahrer, Bert Rückert. Ja. Der ist später auch Superclass gefahren.
Auch Redline. Der kam auch mal zu uns ins Team.
Ah, das wusste ich nicht mehr.
Wo quasi die weißen Klamotten.
Okay.
Wo Redline schon
ab 86.
Passt. Genau.
Oder die Bäckerkleidung.
Wo es Rettler nicht mehr so gut ging. Wo es zum Verkauf stand.
War das so, gell?
Und wie alt warst du, als du mit BMX dann aufgehört hast und warum?
Lass mich kurz überlegen. Also, du meinst jetzt mit Rennfahren aufgehört, weil mit BMX habe ich nie aufgehört.
Genau.
Ich bin immer noch BMXer.
Sehr gut.
Ja. Man ist praktisch BMXer for life. Aber mit Rennfahren habe ich aufgehört, lass mich überlegen, da war ich 30. Ah, Moment, 28. Hm. 95 bin ich meine letzten Rennen gefahren. Und dann wurde es aber irgendwie zu viel mit meiner Arbeit, die ich damals angefangen hatte, mit meinem Geschäft. Das ging dann einfach nicht mehr beides. Und ab dann war BMX für mich im Prinzip so ein Hobby. Ja. Aber hat sich bis heute gehalten.
Okay.
Cool.
Und
macht immer noch Spaß.
Ich wurde irgendwie gefragt, letztes Mal bei Mauritz noch, es wäre schön, wenn man irgendwie wissen könnte, was die Leute jetzt machen.
Mhm.
Deswegen, was machst du denn jetzt?
Ich bin seit 30 Jahren Vertragshändler für eine große amerikanische Werkzeugfirma.
Okay.
Snap-on Tools. Und ich beliefer Kfz-Werkstätten und Flugzeugwerften und Rennteams mit hochwertigem Equipment. Das ist meine Arbeit.
Sehr schön.
Ja, genau. Macht auch Spaß.
Ja. Und jetzt die Frage, was du auch schon ein bisschen beantwortet hast. Was bedeutet BMX jetzt noch für dich? Ich meine, wir haben ja einige, die damit komplett abgeschlossen haben.
Okay.
Ja, und einige, die jetzt wiederkommen und das Feuer wieder entfacht wird.
Viele, ja.
Ja. Aber bei dir, du hast ja gesagt, das hat nie aufgehört.
Bei mir hat es nie aufgehört. Für mich war BMX immer präsent, mal mehr, mal weniger.
Keine Für deinen Frage. Vater aber auch, der hat ja auch immer...
Natürlich, mein Vater war immer dabei, bis zum Schluss, wirklich bis zum allerletzten Tag. Und da haben mein Vater und ich an einem Strang gezogen. Und das Geile ist ja, mein Vater und ich, wir wurden ja immer verwechselt.
Ja.
Mein Vater wurde immer mit Rainer angeredet, ich wurde oft mit Dieter angeredet. Und ohne dass mein Vater und ich uns abgesprochen hätten... Wir haben das so beide akzeptiert.
Okay.
Wenn mich einer angerufen hat und hat gesagt, ah, Dieter, bist du's? Ich habe dann gesagt, ja, was gibt's? Ja, was bedeutet BMX? Also, BMX ist für mich eigentlich ein Lifestyle und auch eine Lebenseinstellung. Und der Ivi, der wird bestimmt mir bestätigen, wenn ich jetzt sage, dass das BMX uns in relativ kurzer Zeit eigentlich viele Life-Lessons mit auf den Weg gegeben hat. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, für mich war die hauptsächliche Lebenslektion, die ich aus BMX gezogen habe, war, wenn du was reißen willst, musst du dafür was tun. Und zwar nicht nur mittelmäßig, sondern du musst richtig was tun. Und am meisten hat immer das gebracht, wenn du 100% gegeben hast und dann nochmal 5% obendrauf. Ab dem Punkt, wo es dann wehgetan hat, da hat es richtig was genützt. Das hat am meisten gebracht, beim Training zum Beispiel.
Ich finde auch, BMX hat uns auch viel gezeigt. Natürlich. In der Welt.
Ja, absolut.
Mit anderen Kulturen, absolut. Mit anderen Leuten.
100%.
Dass das wie so eine Familie war.
Ganz genau.
Da ging es nur um BMX.
Genau.
Egal, wo du herkommst. So egal, ob du die Sprache sprichst oder nicht. Egal. Du hast dich immer verstanden.
Das Geile war...
Und das kriegst du nicht in...
Richtig. Stimme ich dir 100%ig zu. BMX war der gemeinsame Nenner. Bei uns auf der BMX-Bahn Anfang der 80er, da waren samstags ab und zu mal 50, 80, 100 Kinder mit BMX-Rädern. Und man ist sich immer auf Augenhöhe begegnet, egal ob du das runtergerockteste BMX 2000 hattest oder das allerteuerste Hutch. Ja? Hat keine Rolle gespielt. Man war auf einem Level. Ja?
Genau.
Und es hat keine Rolle gespielt, welche Hautfarbe du hattest, welche Religion, ob du reich warst oder arm, ob du Klamotten hattest, die neuesten Reebok, Nike-Schuhe, hat alles keine Rolle gespielt. Für uns hat nur BMX gezählt. Und du warst der King, wenn du den Triple springen konntest.
Auf jeden Fall,
ja. Ja. So, das war für uns der Maßstab.
Am besten war es im Training, weil du konntest so nicht disqualifiziert werden.
Ja, genau.
Wegen
genau.
Tricksprung.
Stimmt, genau. Und das war auch so eine Lektion, die hat einem BMX beigebracht, diese Offenheit, ne? Ja, und da bin ich heute noch dankbar für. Und diese Lebensprinzipien, die wende ich heute immer noch an und das funktioniert einfach.
Okay.
Ja.
Und du hast immer noch geile Bikes hier rumstehen.
Ja, macht Spaß.
Und alles.
Beste.
Equipment, kannst hier reinkommen, fühlst dich wie
genau.
Damals in den 80ern.
Ja, also tatsächlich ist es so, wenn ich bei meiner Arbeit einen langen Tag hatte, das kann auch mal bis abends 10 Uhr gehen und ich bin dann echt K.O. und merke so eine gewisse Anspannung, dann fahre ich oft mit meinem LKW hierher ins BMX-Museum, mache hier das Licht an, mache meine 80er-Jahre-Musik an und dann überlege ich, soll ich an dem Redline jetzt die Flight Crank ein bisschen polieren oder soll ich an dem Patterson das Hinterrad aufpumpen? Ich mache beides. Dann trinke ich ein kaltes Cola, pumpe an dem Rad die Reifen auf.
Kann ich dir eine Cola anbieten?
Ja, gleich. Poliere ein bisschen an dem Rad und dann merke ich schon, mein Stresslevel geht runter und alles ist schön, alles ist gut. Und dann fahre ich entspannt nach Hause.
Sehr gut.
Ja.
Dieses kalte Trinken, hast du das von Amerika mitgebracht?
Weiß ich nicht.
Mit Eiswürfeln?
Keine Ahnung.
Ich weiß, wie ich es erst mal in Amerika war. Ja. Überall waren Eiswürfel drin. Und ich habe gedacht,
ich weiß natürlich so.
Ausgelacht.
Ja. Echt?
Ja.
Echt?
Ohne Eiswürfel, das gibt's doch gar nicht.
Ja. Okay. Ja, aber das Cola ist ja sonst warm ohne Eiswürfel. Oder sagen wir mal, es hat zumindest Zimmertemperatur. Wer will schon Cola trinken in Zimmertemperatur?
Ja, das hat was mit dem Alter manchmal dann zu tun.
Echt?
Dass es für den Bauch besser ist, gell?
Okay, dann reden wir in 30 Jahren nochmal drüber.
Du solltest normal Körpertemperatur trinken, fragt die Araber.
Ja. Die trinken ja sogar warm, heiß.
Chai.
Ja, genau.
Jetzt nochmal zurückzukommen auf dem Museum hier. Mhm. Du hast ja so einige Bikes hier rumstehen.
Genau.
Ist das so, dass du da eigentlich alle immer wieder so beibehältst oder auch, dass du teilweise auch dann wieder tauschst und wechselst oder... Wie funktioniert das so in deinem Museum?
Das ist ein Fass ohne Boden. Sag ich dir ganz ehrlich. Du findest immer was, was du an dem Bike verbessern kannst. Ja. Mein Vater, der hat das nicht so eng gesehen. Der hat halt das 83er GT dahingestellt, auch wenn es ein bisschen zusammengerammelt war. Mein Anspruch war immer, das Rad möglichst, ja, wie soll ich sagen, das muss Factory sein. Ja. Natürlich kann es ein bisschen gebraucht sein, kein Problem. Aber im Prinzip muss es so sein, dass der Ivi und ich jetzt ein Pro-Finale fahren können. Mhm. Und so baue ich die Räder heute noch zusammen. Da wackelt nichts, der Vorbau ist festgeknallt, dass der Lenker sich keinen Millimeter bewegt. Die Griffe sind fest dran, die Bremsen laufen tak, tak, tak. Bremsklötze, Bremsarme immer parallel, Kette gespannt, alles ready to go. 3,5 Bar auf den Reifen. Und
Also bist du ein echter Racer
100%.
Und kein Freestyler?
Nee, ich war noch nie Freestyler.
Also das heißt, wir könnten jetzt theoretisch zu viert uns jeder hier ein Bike nehmen und wir könnten und sofort losfahren?
Sofort, kein Problem.
Immer den Style beibehalten?
100%ig. Never change a running system, oder?
You got it.
Ja, genau. Jedenfalls, you got it, hombre. Ja. Jedenfalls natürlich ein paar Räder, die sind nach meinem Dafürhalten noch nicht, ja, die sind nicht perfekt, die sind schon gut, aber man versucht immer so ein bisschen was dran zu verbessern. Klar. Und manchmal gucke ich auf bmxmuseum.com oder dir, Detlef, du hilfst mir auch manchmal. Dann finde ich noch einen Teil, dann denke ich, boah, geil. Das müsste jetzt aber noch an den GT-Cruiser dran. Ja? Und dann kaufe ich
halt auch... Die Lieblingsmarke vom...
dann kaufe ich halt auch mal einen Sattel für 250 Euro.
Ja.
Nee, das mache ich schon. Ich gucke auch, dass hier im Museum immer so ein bisschen Bewegung drin ist, weil das darf nicht zu statisch werden.
Bist du mal diese zwei Buchstabenmarke gefahren?
CW?
Die andere, wo du gesagt hast. Mit so einem G und dann so ein anderes.
Ja, aber was auch viel war, glaube ich.
Erzähl mal was, Moment.
Ja. GT?
Ah, GT.
Bist Stimmt. du?
Habe ich, Entschuldigung, habe ich übersehen vorhin, habe ich übergangen, Entschuldigung. Ich bin tatsächlich in meinem ersten Jahr, als ich das Diamondback hatte, als ich gemerkt habe, scheiße, der Rahmen ist mir eigentlich viel zu kurz, da bin ich tatsächlich, jetzt muss ich kurz rechnen, Moment, September, Oktober, zwei Monate lang ein GT gefahren. GT Long, weil der Rahmen hat mir besser gepasst. Und dann kam aber schon das Skyway.
Aha.
Genau. Also das GT bin ich tatsächlich nur ein oder zwei Rennen gefahren.
Wir hatten eine Diskussion vor ein paar Wochen.
In Darmstadt bin ich das GT gefahren.
Genau, da ja. hat er mir Fotos gezeigt. Genau. Das kann nicht sein.
Doch,
das
doch.
Kann nicht das sein, dass er diese zwei Buchstaben da
DG, genau.
Gefahren du wärst da auch gefahren, hätten sie dir was gegeben.
Ja, die haben mich halt reingelegt.
Tja.
GT war eine super Marke. Immer noch.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber
die hatten Geld.
Den Brackens haben sie dann auch auf einmal vor die Tür gesetzt, ne?
Ja.
Hm.
Das war dann leider so. Ne?
Wie findest du denn diese Oldschool-Bewegung? Also ich finde gerade, in letzter Zeit wird BMX-Fahren größer anstatt kleiner. Ich habe immer gedacht, so irgendwann wird das Ding irgendwie aussterben, weil die Leute immer älter werden und andere Interessen. Aber im Moment ist es so, dass, also mir kommt so vor, dass Leute, die früher auch BMX gefahren sind, jetzt auch noch in dem Alter wieder zum BMX finden und wieder anfangen, ihre Räder irgendwie entweder aufzubauen, wenn sie es noch haben, oder einfach die Räder zu finden, die sie damals nicht, sich nicht leisten konnten. Ja, ich meine, wir haben hier auch den Chico, oder?
Ja, genau.
Der jetzt auch in seinem jungen Alter, ist ja eigentlich 30 geworden jetzt und fängt jetzt wieder an.
Der ist jetzt zum zweiten Mal 30.
Zum zweiten Mal 30 Jahre wieder sich ein BMX besorgt.
Ja, perfekt.
Ja, und im Moment wird das, finde ich, wird das immer mehr. Und wir haben ja auch beim Veteranencup gesehen, beim letzten, also ich weiß nicht, wann zum letzten Mal so viele Starter da waren und auch Leute ihre Bikes ausgestellt haben.
Ich glaube, wenn man einmal BMX gefahren ist.
Warte mal, wir hören dich
jetzt
nicht.
Nee, alles gut.
Wir müssen dich, glaube ich, dann mal.
Genau. Komm mal, ich leite immer meins. Dankeschön. Ich glaube, wenn man einmal BMX gefahren ist, hat man das in der Jugend jetzt, hat man das irgendwie für den Rest seines Lebens immer so im Hinterkopf. Und man denkt sich dann, irgendwann mal versuche ich es vielleicht nochmal oder komme nochmal zurück. Oder man sieht es irgendwo im Fernsehen oder man liest es oder im Internet. Und man merkt schon, man hat irgendwie immer noch so den Hang dazu. Nur wenn man sich jetzt mit anderen Dingen beschäftigt, so wie ich mit Wassersport, dann denkt man halt, okay, jetzt mache ich aber erstmal das. Ja, irgendwann mal kam es durch Zufall mit dem Detlef über National Pro so. Da habe ich gedacht, komm, jetzt ziehst du es mal durch. Auch altersbedingt, irgendwann mal sagst du dir, irgendwann mal ist es zu spät. Ne? Und wenn du dann Anfang 50 bist, denkst du dir, noch bin ich fit genug, also zieh ich es jetzt durch. So war das bei mir. Ja. Aber ja, auch so ein bisschen Zufall. Ja.
Wir sind mit 70 immer noch BMXer, du wirst sehen.
Ja.
100%.
Ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass du jemanden findest, der irgendwie schon in der Szene irgendwie ist, damit du irgendwie so ein bisschen dich orientieren kannst. Weil ich habe früher auch immer gedacht, oh, ich würde gerne einen Cruiser fahren, ja, weil ich ja größer bin und so. Und hatte da aber nie irgendwie so ein Dings. Das war so Ende der 90er und so. Da hatte ich aber keinen Kontakt. Und dann, ja. Ist es bei mir was?
Die 90er waren halt auch ganz schwer für einen BMX Race. Da war eigentlich BMX Race tot. So.
Ja.
Irgendwas, man hat nie was gehört.
Genau. Ja, genau.
Eine Frage zu Cruiser, Rainer.
Ja.
Weißt du, warum sich 26 Zoll nicht in Europa durchgesetzt hat?
Es hat sich weltweit nicht durchgesetzt.
Ich meine, das war ja auch nur
wie lange,
zwei Jahre, oder?
Ich habe das
kann ich dir gut sagen. Das kann ich dir gut sagen. Du musst sehen, wo kommen die Cruiser denn her? BMX war für uns immer 20 Zoll, für mich heute noch. Und irgendwann hat sich mal einer, ja, so einen Scherz erlaubt und hat dann gesagt, ja, die Beach Cruiser dürfen jetzt in der eigenen Klasse bei den BMX-Rennen mitfahren. Und dann waren es tatsächlich am Anfang diese großen Laguna Beach Cruiser mit den Motocross-Lenkern, die wir so kennen.
Ja.
Und dann hat irgendwann einer angefangen, Mongoose, die haben dann tatsächlich den Coast Cruiser rausgebracht. Das war dann der erste massenweise hergestellte 26 Zoll Cruiser. Ja. Und dann sind ein paar andere noch nachgezogen mit so Einzelanfertigungen.
Nomura. GT,
genau, Einzelanfertigungen.
Ja.
Und irgendwann hat eine Sanktion, ich weiß nicht, war das ABA, NBL, nee, war vorher noch, oder UBR.
Was für ein Jahr sprechen wir so ungefähr?
Wir sprechen hier von...
83?
Nee,
das war früher, das war 80 oder so.
81. Genau. Okay. Ein Cruiser-Vorreiter war auch immer Scott Breithaupt. Hm. Der ist dann später nur noch Cruiser-Rennen gefahren, kein 20 Zoll mehr. Der hat einen 26 OM Flyer.
Genau.
Das war so eigentlich der coolste Cruiser damals, 26 Zoll. Und irgendeiner hat dann gelesen in dem Reglement, dass ja eigentlich auch 24 Zoll in der Cruiser-Klasse erlaubt wäre. Also hat dann jemand, ich weiß nicht, wer es war, aber jemand hat angefangen, eine Radgröße kleiner zu bauen. Und dann war das Rad schon nicht mehr ganz so träge, sondern eher so handlich wie ein 20 Zoll BMX-Rad. 24 Zoll, und dann haben die anderen gesehen, boah, scheiße, der ist ja viel schneller als wir. Und dann haben alle anderen auch umgeswitcht auf 24 Zoll und dabei ist es dann auch geblieben. Und ab da waren alle Cruiser-Klassen nur noch 24 Zoll, kein 26 Zoll mehr.
Genau.
Das müsste gewesen sein Ende 81, Anfang 82 war das, genau.
Meinst du, Cruiser 24 Zoll wird es überleben gegen 20 Zoll?
Was meinst du damit?
Dass die Gruppe jetzt abgeschafft wird? Dass sie das 24, ich habe mal gehört vor ein paar Jahren, die wollten 24er eigentlich auflösen.
Ja, das hört sich sehr stark nach UCI an.
Genau.
Ja, UCI.
Weil die starten ja Donnerstag,
UCI Freitag, sehr nah am BDR dran.
Ich wollte gerade sagen.
Das wollte ich nur von dir hören. Sehr gut.
UCI sehr nah am BDR dran.
Jawohl.
Und viele Fahrer, ich fahre jetzt schon lange kein Rennen mehr, aber ich bin noch up to date, was so die Gesamtlage betrifft. Guck auch immer die Rennen an, wenn das ein Stream ist von WMs und so weiter. Aber viele Fahrer kotzen auch wegen dem UCI-Reglement. Also da gab es auch so einen größeren Eklat in South Carolina bei der WM dieses Jahr. Das hat vielen nicht so in Kram gepasst. Mhm. Und viele sagen, ja, UCI, die arbeiten ja fast schon gegen BMX. Mhm. Mhm. Das habe ich schon oft gehört.
Gibt es in Deutschland auch jemanden.
Ja. Und
den will ich nennen.
Deine Frage, nicht, ne? Was du jetzt gefragt hast, Ivi, wird es Cruiser noch geben? Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Wenn sich die UCI erlauben würde und zu sagen, ja, wir schaffen jetzt die Cruiser-Klasse ab, es gibt kein 24 Zoll mehr.
Ja, weil Olympia 20 Zoll, wo ist 24?
Ja, ich wollte schon gerade sagen, also
weißt du?
Kam ja auch nochmal der große Boom auf, dass BMX auch wieder olympisch geworden ist vor ein paar Jahren.
Genau.
Da ist ja auch die Diskussion, dass die das eventuell aus der Olympia Dekade rausnehmen, also gerade das Race, ja. Und eher nur diesen Freestyle und Halfpipe-Geschichten weiter.
Also ich weiß, ich kann eins sagen, viele Top-Fahrer heutzutage trauern um diese 24 Zoll Pro-Class, Pro-Cruiser. Das war damals in den 80ern eine große Sache und viele heulen dem bis heute noch hinterher.
Natürlich. Du konntest Double Money gewinnen.
Das weiß ich, ja, zum Beispiel.
Ja.
Wenn du das als Business betrachtest, als Profifahrer, dann war das eine doppelte Chance. Ganz einfach.
Auch vom Titel her.
Na klar.
Wie du gesagt hast.
Ja, so ist es. Die doppelte Chance.
Genau.
So, da sind wir fast durch.
Genau.
Aber dieses Jahr steht ja wieder der Wettcup an.
Mhm.
Und diesmal 30 Jahre Wettcup. Jubiläum. Richtig.
30 Jahre.
Bist du dabei?
Ja klar, hundertprozentig.
Ja?
Natürlich.
Wirst du auch arbeiten oder wirst du nur so vor Ort sein?
Also ich bin vom Ralf Mauritz gebeten worden, wieder zu judgen.
Genau.
Das werde ich auch gerne tun. Ja, ich muss auch dieses Jahr genau darauf achten, dass mir nicht wieder ein Retro-Bike als Original untergejubelt wird. Nur einmal drauf reingefallen. Das passiert mir nicht mehr. Nee, aber klar, es macht Spaß, mache ich gerne. Ja, doch, das wird ein tolles Event dieses Jahr. Ich freue mich auch schon drauf. Ich hoffe, dass das Wetter gut wird.
Ja, das hoffen wir alle.
Weil das ist so ein bisschen Risiko dieses Jahr.
Weil es so weit nach hinten
gezogen wurde. Nach hinten ist, obwohl das Wetter ist jetzt auch kacke. Von daher.
Genau, ich hab ja die Hoffnung, dass es die ganze Zeit so kacke war. Nein, aber alle
scheint die Sonne hier auf deine
Beine. Ja, Beine immerhin.
Dass sich alles mehr nach hinten
verschiebt. Willst du jetzt nur judgen oder würdest du auch gerne mal eine Runde nochmal fahren über Weiterstadt, über die Bahn?
Ich kann fahren, aber... momentan,
Konkurrenz natürlich.
Nee, momentan fahre ich am liebsten alleine. Momentan fahre ich am liebsten alleine. Ich glaube, ich würde auch gern am Startgatter stehen, aber da denke ich mir, wenn da jetzt ein oder zwei dabei sind, die sozusagen nichts zu verlieren haben und mich dann mit Fullspeed über den ersten Double ins Fahrrad fahren und ich lege mich auf die Fresse und falle 4 Wochen aus, das wäre für mich eine Katastrophe. Da ist mir der Preis ein bisschen zu hoch.
Ja.
Wenn ich alleine fahre auf der BMX-Bahn, kann ich kontrollieren. Ich weiß, ich kann mich einschätzen. Ich weiß, den Double, nee, den lasse ich jetzt lieber. Da rolle ich lieber. Aber wenn andere um mich herum sind, die kann ich nicht alle einkalkulieren.
Und diese Bremse, wo du gerade sagst, hat Ralf Rüschel auch erlebt.
Ja.
Zischbrüche.
Oh.
Und letzter Sprung. Ja, wo er eigentlich gesagt hat, nein. Aber für die Kamera hat er es nochmal riskiert.
Oh, okay.
Ja. Und da hat er gesehen, so, vorbei.
Feierabend.
Ja, Feierabend.
Okay. Ja, verstehe ich.
Er liebt diesen Sport, er hat den, aber...
Genau.
Er hat einen Strich gezogen.
Ich sag's mal so, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe für mich keinen Strich gezogen, aber ich sag mir, ich bin lange genug Rennen gefahren, ich muss jetzt nicht... im Alter von 56 Jahren irgendjemand noch mal was beweisen. Muss ich nicht.
Das müssen wir nicht.
Nee,
ja,
aber ich würde auch mitrollen, aber dann ist mir wieder der Anspruch zu hoch. Ja, scheiße, nur mitrollen, das reicht mir dann nicht. Ja?
Da fällst du wieder
in Da falle ich wieder in meine in alte... Biest,
genau.
In diesen, ich sagen, dann komme ich wieder...
auch mit dem Kopf immer noch jung mit
so das hat ja dann falle ich in diesen Beast-Mode zurück und dann will ich auch gewinnen. Genau. Und dann ist wieder das Risiko zu hoch.
Also man bleibt ja im Endeffekt im Kopf am Gatter immer noch jung.
Ja.
Und denkt sich, das habe ich mit 16 ja auch so gemacht.
Ja, aber wenn du nicht aufpasst, geht es schief.
Dann geht es schief mit 50,
ja, genau.
Vor 8 Wochen war Oliver Kienzle in Weiderstadt.
Ja.
Und da haben wir uns gefühlt wie in den 80ern.
Cool.
Wo ich ihn mit 17 Jahren besucht habe und er mich am Gatter abgezogen hat damals. Hat Hajus gesagt, was ist mit dir los? Wer ist das da?
Ja.
Warum ist der schneller? Ich habe gesagt, ich habe nicht richtig reingetreten. Und jetzt vor 8 Wochen stand man am Gatter. Ivi, wie sieht's aus? Wollen wir? Und da kommt, wie du gerade gesagt, dieses Biest wieder, dieses Battle.
Genau.
Ja.
Ja,
nach diesem Tag habe ich meine Ärmel nicht mehr gespürt.
Ja, glaube ich.
Ja, okay, aber Ivi, sorry, das war ja auch deine eigene Schuld. Ne?
Warum?
Ich meine, du machst 30 Starts hintereinander.
Naja, wenn schon, denn schon.
Wenn der Kienzle mitmacht,
nee, hat man
wie viele Starts hat man damals trainiert?
Mehr, 100.
Ja, 100.
Ja, klar. Da warst du aber 2 Jahre jünger.
Ich gebe dir recht, ich habe es am nächsten Tag gespürt.
Ja. Aber das ist das Problem.
Genau.
Also,
am bei besten mir, nicht starten.
Bei mir wäre es so, wenn ich starte, dann will ich auch competitive sein.
Genau.
Da möchte ich auch eine Chance haben, vorne mitzufahren. Oder ich lasse es halt ganz bleiben.
Genau.
Aber so in der Mitte rumpimmeln,
nee,
das gibt's bei mir nicht. Das tut mir leid. So ist es halt. Gell?
So wie Patrick. Wie schnell soll ich noch hier drüber fahren?
Ja. Ich bin froh, wenn ich ankomme.
Ich wollte gerade sagen, Hauptsache, wenn, dann will ich auch Letzter werden.
Ja,
ich gib mir mal ein bisschen was von dieser DNA, dass ich das auch mal schaffe. Ich
war aber durch Finish, mit Grinsen auf der Backe.
Ja,
ich möchte auch mal gerne so über die Bahn fahren wie ihr.
Ja, genau.
Rainer, wie kriegt man das raus, also dieses Biest?
Gar nicht.
Gar nicht erst hin ans
Also, da ich sag dir ganz Kugel ehrlich was. Raus. Wenn ich an der Fußgängerampel stehe, will ich auch immer der Erste sein, der grün fürs Rüberläuft. Scheiße. Oder ich erzähle dir noch was, vielleicht geht es dir genauso. Wenn ich jetzt irgendwo, ich weiß nicht, wo war das? Ich war mit meiner Tochter in Belgien auf der WM vor ein paar Jahren. Da guckst du oben vom Stratgatter runter, dann kommt dieses Di-di-di-di, dann gehst du automatisch immer nach vorne. Ja, das ist ein Reflex. Und zwar schon beim dritten Di gehst du automatisch nach vorne. So. Wie sollst du das, wie soll ich das jemals rauskriegen?
Weil wir jetzt bei der Ampel sind.
Ja.
Hast du mehr auf die Ampel geguckt oder laut gehört?
Also, wenn es ein akustisches Signal gab, war ja nicht immer.
Ja.
Dann habe ich lieber auf das akustische Signal gehört.
Okay.
Aber wenn's
wo waren deine Augen? Am Gatter oder an der Ampel? Zusätzlich.
Oder das auf gehört. Die Ampel gerichtet. Geradeaus, Richtung
lass mich kurz überlegen. Sag mir, wenn es eine Ampel war mit akustischem Signal. Ja,
genau. Hast du trotzdem auf die Ampel geschaut?
Nein, ich habe immer aufs
Gatter.
Nee, stimmt nicht. Ich habe auch nicht aufs Gate geguckt. Ich habe auf den Fuß vom Starthügel geguckt. Ich wusste aber, wann das Gate fällt.
Aha, ja. Du hast dich nicht irritieren lassen von der...
Nein, ich wusste, wann das Gate fällt. Okay. Einmal haben sie uns ja beschissen in Itzehoe. Da ist das Gatter nicht runtergefallen.
Aber ich habe Glück gehabt.
Ja?
Ich fand Itzehoe, ein schöner Battle war das in der ersten Kurve.
Ach so, ja, stimmt. Oh Gott.
Ja, ja, Scheiße. Da war auch so ein Zwei-Buchstaben-Fahrer vor mir.
Ich kann mich erinnern, genau. Stimmt.
War der dann anschließend noch auf der Bahn oder ist der irgendwie...
Chris Brown, you know what for battle it was.
Chris Brown hat sich an erster Stelle auf die Fresse gelegt. Ja. Ich bin ihm reingefahren.
Mit der Hoffnung habe ich gedacht, der legt sich. Also so eng zu fahren, diese schnelle Bahn, das war das war die erste Betonbahn.
Absolut.
Oder?
Ja, da hat es ja auch...
das war die erste Supercross.
Da hat es ja auch 12 Stunden pro Tag geregnet.
Also die Fahrbahn war nie trocken.
Jedenfalls war das im Finale tatsächlich so, Chris Brown war vorne, ich war knapp dahinter, innen, er legt sich auf die Fresse auf dem Hügel, ich fahre rein und ich glaube, du und
ich bin in der ersten Kurve direkt weg.
Möller, ihr seid außen rum gefahren.
Ja, genau. Ich hatte das Glück, er wollte mich innen überholen, ist innen weggerutscht und ich hatte die Möglichkeit, außen weiter zu paddeln.
Ja, ja, ich kann mich gut erinnern. Ja.
Als wäre es gestern.
Ja,
Mann, was kann ist das? Du das musst dir mal das Video angucken.
Das hat sich auf der Festplatte eingebrannt. Mir
keiner da. Ich pendel um meinen Tod.
Ja, genau.
Bei dem scheiß Wind.
Genau. Ah ja, Wind war auch noch.
Weißt du noch?
Boah. Ach du Scheiße.
Ja.
Ja, natürlich.
Und bei dem flachen Two-Pedal-Start. Stimmt. Jetzt kommst du wieder. Ja. Two-Pedal.
Genau.
Ich musste ja damals diesen Two-Pedal-Start ja üben. Ich habe diesen One-Pedal-Start geübt. Weil es war zu flach. Und aus Amerika kam dieses. Wann bist du umgestiegen auf Two-Pedal?
82.
Ja.
Ich glaube, ich habe nicht lange
One-Pedal. Du hast 84 oder
so. Hey, mein Europameister-Titel habe ich mit einem One-Footer, weil
in Spanien,
das Gatter war kaputt.
Ja. Ah ja, stimmt.
Und es war so flach.
Ja, und
die Magnete
so
waren zu warm. Kannst du dich noch an die Hitze noch erinnern?
Ja.
Und da habe ich gesagt, Leute, ich mache One-Pedal. Und ich habe den so geil erwischt und war weg.
Naja. Und wie das da gestaubt hat, gell? Abartig. Und wie langsam das Gatter gefallen ist. Ich glaube, die Startsequenz ging, gefühlt 30 Sekunden.
Das war schon...
Das war langsamer als eine normale Verkehrsampel. Das war im Prinzip eine Verkehrsampel, wenn du das jetzt dreimal in Zeitlupe... Dreifache Zeitlupe.
Ich glaube, am Donnerstag haben sie uns bei diesem warmen Wetter haben wir die Klamotten gewaschen, aufgehängt. Am nächsten Morgen, wer hat denn die Klamotten abgehängt? Hofer gefragt. Nee, Frischl. Oh. Wo sind die Klamotten? Geklaut. Abgehängt. Zum Glück hatte ich eine Jogginghose dabei gehabt. Ich musste welche vom Tittmann anziehen, so eine übergroße,
echt?
Die ganzen
Race-Klamotten.
Die Race-Klamotten, alle weg. Wir hatten ja nur zwei, drei Paar, ja?
Unglaublich. Ich habe noch eine coole Story.
Hau rein.
Fällt mir jetzt gerade ein.
Gib Gas.
Und zwar. 1986 war ja die Weltmeisterschaft in Slough bei London. Sponsored by Weetabix. War eine gute Strecke, auch ein tolles Rennen. Da
der
war
Meniskus kaputt gehauen.
Scheiße.
Höpping hat mich hingeflickt.
Ja. Jedenfalls waren wir dann 1986 dort. Ich glaube auch so, wann war das? Juli oder August. Und ich bin mit Martin Gschwender zusammen hingefahren. Er kam aus München, wir haben uns in Karlsruhe getroffen und sind dann weitergefahren mit der Fähre übergesetzt nach London. Wir sind das Rennen gefahren, war alles gut. Auf dem Rückweg Fähre gefahren und als wir dann in Ostende mit der Fähre angekommen sind, Ostende Belgien, war es dann nachts um 2:30. Martin und ich wollten aber nach Hause. So, ich glaube, Belgien war damals 110 oder 120 km/h Tempolimit. Martin hat ein schnelles Auto gehabt von seiner Mutter oder von seiner Tante, ich weiß nicht mehr genau, ein BMW 325e, nicht IE. Aber hat damals immerhin schon, glaube ich, 170 PS gehabt. Das Auto fuhr über 200. Also sind wir mit 200, 220 in Belgien Autobahn gefahren, war leer, nichts, komplett leer. Ich war so im Halbschlaf, Martin fährt auch schon fast im Halbschlaf, aber mit 220. Und auf einmal aus dem Nichts heraus ist hinter uns ein belgisches Polizeiauto, Volvo Turbo, und auf einmal macht er die Lichter an. Da war's, glaube ich, 3:30. Ich wache aus meinem Halbschlaf auf, denke, ach du Scheiße, hoffentlich geht das gut. Und dann kommt er an, hat gut Deutsch gesprochen, der belgische Cop. Ja, wir haben sie angehalten, weil sie zu schnell gefahren sind. Ja, wir haben sie gemessen mit 232 km/h. Das kostet in Belgien 650 D-Mark umgerechnet. Und ich dann, oh fuck. Jedenfalls ging es dann hin und her. Er hat auch nicht mit sich verhandeln lassen. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Betrag. Vielleicht waren es auch 500 D-Mark. Aber Martin hat dann das tatsächlich mit der Kreditkarte bezahlt. Ja, sonst hätten wir, die hätten uns in den Knast gesteckt und dann sind wir einfach weitergefahren. Die sind dann 10 Minuten 120 gefahren und dann wieder 200.
Wir wollten ja nach Hause.
Wir wollten ja nach Hause. Weil wir haben ja bezahlt gehabt.
Ja.
Das weiß ich noch. Ja. Da haben sie uns echt am Sack gekriegt. Die Belgier.
Ja. Hast du dein Auto noch?
Bitte?
El Camino?
Hast Klar, habe ich noch. Ja.
Ja? Ja, ja. Immer noch in Schwarz?
Immer noch, genau. Habe ich noch, ja. Never change a running system.
You got it.
Genau. Ich habe ja die alten BMX-Räder auch noch. Warum soll ich dann das Auto nicht behalten?
Stimmt.
Ja.
Also könntest du theoretisch ein El Camino nehmen und dann eine 2 Pedersen hinten draufsetzen?
Na, logisch. Klar.
Und mal eine Runde nach Paris fahren.
Back to the roots.
Da müssen wir heute losfahren.
Ja.
Zur Olympia.
Ja, schade, dass es Paris-Bercy nicht mehr gibt. So, ne? Als wie hieß es damals? Bicross de Paris.
Ja.
Hieß es,
ja.
Genau.
In der Halle wird ja nichts mehr gemacht.
Ja, schade. Mhm. Wir waren später nach dem BMX-Rennen noch ein paar Mal dort zu Supercross-Rennen.
Ich war auf der Weltmeisterschaft da.
Ja?
Ja, mein Freund ist gefahren. Ja, und
Weltmeisterschaft? Was?
Das war
Weltmeisterschaft in was?
BMX.
Ah, okay. BMX, ja. Das war in Paris-Bercy?
Genau, ja. Oh. Aber nicht in der üblichen Halle.
Ah, das habe ich gemeint. Okay. Genau. Nicht im Palais d'Omnisport?
Nein, nein.
Alles
klar. Da haben wir gedacht, wow, was ist das für eine Halle? Die sah doch damals ganz anders. Ja.
Cool. Hey, lustig, ja, ja. Genau.
Alright. Dann sind wir am Ende.
Ja.
Hat noch jemand was zu sagen?
Eine Frage noch.
Frag mal.
Warum trägst du noch Vans?
Warum trage ich Vans? Was soll ich denn sonst tragen?
Hä? Ist auch so eine Geschichte von Scherzfrage.
Also pass auf, warte mal.
Verfolgt dich diese Schuhe-Marke auch mit BMX?
Pass auf, ich hab sonst wirklich... Meine Frau kann es dir bezeugen. Ich habe, glaube Ich habe, glaube ich, 60 oder 70 Paar Vans zu Hause und 12 oder 14 Oakley Sonnenbrillen.
Siehst du?
Ja. Also ich habe vorhin schon gesagt, entweder du bist BMXer oder du bist keiner. Genau. So. Und BMXer ist halt die, wie soll ich sagen, die Pflichtuniform ist einfach Vans und Oakley-Brille. Ja? Oder?
Zu diesem Event, wenn ihr das sehen könntet, jeder hat sich ein paar neue Vans hier geholt.
Nee, die sind schon alt. Die alten, sorry, die alten sind halt auch am bequemsten.
Ah, ah. Genau.
Und die Oakley-Brille. Immer. Immer. Immer
am Mann. Bei dir ist das Preisschild noch dran. Genau.
Nee, das Lustige ist, gut, dass du das fragst. Wenn ich irgendwo in Urlaub bin, dann gucke ich immer die Leute, die da auch oft Vans tragen und denke dann, scheiße, der weiß doch noch nicht mal, wie man BMX buchstabiert.
Fragst du auch manchmal die Leute, wann trägst du Vans?
Und dann sage ich, du bist doch gar nicht qualifiziert dazu, überhaupt Vans tragen zu dürfen. Nee, mache ich nicht, aber ich würde es gerne.
Früher hat man sich untereinander erkannt.
So ist es.
Aber heutzutage.
Genau. Ja, und ich habe es aber so beibehalten bis heute.
Ich auch.
Ja. Weil früher war ich der einzige Motherfucker in meiner Klasse, in der Schule, in der Stadt, der Vans hatte. Und irgendwann, ab 83, 84, fanden die Leute das irgendwie cool, haben damit gar nichts anzufangen gewesen, aber wollten dann auch Vans haben. Ja, weiß auch nicht. Aber ich trage die immer. Wirklich.
Alright.
Ja.
Gut, dann beenden wir das Ganze jetzt hier. Wir werden jetzt noch Fotos machen, werden uns hier noch in den heiligen Hallen weiter umsehen.
Genau.
Und ein bisschen Spaß haben. Und wie gesagt, nochmal Werbung für den Wettcup. Am 29. war das, gell? Kann das
29.
sein? September.
September.
In Weiterstadt, 30 Jahre.
Genau.
Und da wäre schön, wenn wir uns alle wieder sehen könnten. Ich danke nochmal Sigis Bar, dem Steve und dem Tobi, dass die uns das Equipment zur Verfügung gestellt haben, damit wir hier in Karlsruhe den Podcast aufnehmen konnten. Und danke dem Rainer.
Gerne.
Oder Dieter. Wer ist es jetzt nochmal?
Rainer Dieter. Kommt auch gleich raus.
Ruf jemanden an.
Ja. Ich hoffe für die Gastfreundschaft, dass er sich Zeit für uns genommen hat.
Selbstverständlich. Und, danke für euren Besuch.
Gerne. Hat Spaß immer wieder gemacht, gerne.
Ja. Kommt alle zum Wettcup.
Genau.
Kommt alle zum Wettcup.
Alles klar. Und wenn ihr den Podcast dann hört, dann gibt es auch eine Facebook- und Instagram-Seite. Und es wäre nett, wenn ihr das auf jeden Fall liked und vielleicht einen Kommentar hinterlasst und euch uns erzählt, was ihr gut oder schlecht fandet. Oder wen wir vielleicht als nächsten Gast auch auserkoren werden, sollen
dürfen.
Und dürfen. Ich bin gespannt.
Ich habe eine Idee. Wen könnt ihr denn als nächstes?
Habe ich viele Ideen.
Sag doch mal einen Namen. Ja.
Hau mal einen raus.
Oh, schnell.
Sag mir, in welche Richtung das gehen soll.
BMX.
Race.
Sag mal einfach einen.
Boah, scheiße,
der ruft schon an.
Der ruft schon an. Schweinerei.
Ja. Wer war das am Telefon? So, sag mal jetzt. Wem, was meinst du? Ja. Wer gehört noch mit in diese Reihe?
Ein Race?
Ja. Jetzt macht er den Podcast extra lange.
Tja, wen könnte man da nehmen, gell?
Schwer.
Ist schwierig, gibt's viele. Es ist jetzt schwierig, da einen einzigen rauszubiegen.
Gute Berliner.
Also ich würde einen von den Klostermann-Brüdern würde ich vorschlagen. Harald oder Jan Klostermann. Weil die waren auch von der ersten Stunde an mit dabei. Beide.
Obwohl ich glaube, Henry Pawlak war so das...
Henry
Pawlak war das Berliner Urgestein, die haben...
Henry Pawlak
hat den ersten Jump gebaut für die, oder?
Ja, genau. Ja.
Ja, mal nach Berlin.
Ja.
Da haben wir doch schon zwei.
Da haben wir doch irgendjemanden.
Ja, Patrick. Ja, weiß ja, wo ihr jetzt rein telefonieren darf.
Genau.
Ja,
Nächste Reise dran. Sollst du schon buchen nach, ja.
genau.
nach Berlin.
Ja, ich meine, der nächste, den wir haben, wird, denke ich mal, beim Wettcup sein. Da würde ich mir irgendjemanden schnappen oder zwei.
Gute
mal
Idee.
Mal gucken, wer da irgendwie auftaucht. Und dann
ja, gibt's viele.
Schauen wir mal weiter.
Hat jeder eine Geschichte zu erzählen.
Auf jeden Fall.
Ja, und am Ende ergibt sich ein Gesamtbild daraus.
Ja. Alright, klasse. Hat mich gefreut. Dann
super.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.